Das war Leonard Cohen und ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreieckland oder in einem anderen freien Radio. Wir haben gerade drei Romane vorgestellt, die die Leben von Kommunistinnen im 20. Jahrhundert erzählen. Sora del Buono erzählt in Die Marschallin das Leben ihrer gleichnamigen Großmutter in Italien. Christoph hat das Buch besprochen. Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber, spielt in Frankreich und Algerien. Isa hat es gelesen. Und Hardy hat uns nach Brasilien geführt mit Anna Segas im Garten von Jorge Amado, von Robert Cohen. Ja, ein bisschen durften wir eure Heldinnen schon kennenlernen. Mich würde zum Einstieg ins Gespräch trotzdem interessieren, erfährt man denn in den Romanen, wie die drei überhaupt zum Kommunismus kommen und was sie angetrieben hat, also was ihre Anliegen waren sozusagen? Christoph, erfährt man das bei der Marschallin?
Also ich würde sagen, man erfährt es nicht explizit. Bei ihrem Mann ist es ein bisschen expliziter gemacht, weil diese Medizinerkreise in Berlin, das waren Linksstehende schon dadurch, dass sie ihren Beruf als etwas begriffen haben, wovon sie sich eine Veränderung für die Gesellschaft erhofft hatten. Das wird da sehr deutlich. Bei ihr ist es, ich hatte das erwähnt, zieht sich als Grundmotiv durch das Buch die Sache der Frau. Sie war davon überzeugt, außer den Kommunisten, niemand als die Kommunisten macht so viel dafür und ein von Anfang an recht glühender Hass gegen den Faschismus.
Ja. Du hast ja auch gesagt, sie hat Waffen mit besorgt für die Partisaninnen.
Ja, in dem Buch gibt es mehrere, könnte man fast schon sagen, Anekdoten. Das ist aber mehr als eine Anekdote. Sie erfährt in den 40er Jahren, und das ist Tito, steckt auch dahinter, weil Tito in dieser Zeit, so wird das in dem Buch zitiert, gesagt habe, es ist eine Schande, dass in der kommunistischen Partei die Frauen nicht mit der Waffe kämpfen dürfen. Bislang. Mhm. Und es wird jetzt verändert. Und in diesem Moment, als sie sitzt in Italien in ihrem großen Haus, als sie das hört, setzt sie sich damit auseinander, ob sie das jetzt als Schande begreifen muss oder nicht. Auf jeden Fall fängt dann ein Entscheidungsprozess an. Sie ist davon überzeugt, ihr Mann würde ihr verbieten, wenn sie zu den Partisanen gehen würde. Und sie schilt sich selber dafür, dass sie keine Ärztin sei, weil dann könne er ihr es nicht verbieten. Und dann in aller Heimlichkeit rafft sie Sachen zusammen, Verbandszeug und organisiert dann auch Waffen. Und reist nach Jugoslawien, um das zu übergeben aus eigenem
okay,
Antrieb.
Okay, krass. Toll. Isa, bei Anne Weber, du hast ja schon gesagt, sie kommt quasi auch über den Antifaschismus, also über die Resistance zum Kommunismus. Und du hast auch gesagt, es ist eine Grundfrage in dem Buch, was sie eigentlich antreibt. Wird die Frage geklärt?
Ja, ich habe ja diese eine Stelle noch mal ausführlicher vorgelesen, wo es dann um diese Entscheidung geht, sich auch für den Unabhängigkeitsbewegung zu engagieren, die algerische, wo einfach klar ist, sie kann es nicht lassen, obwohl sie da ja schon sehr etabliert eigentlich lebt und auch Kinder hat. Und das fand ich sehr bezeichnend. Und also in dem ganzen Buch ist es zum einen so, dass, da habe ich jetzt wenig zugesagt, dass sie von der Kindheit her sehr geprägt ist. Also die Großmutter kommt aus ganz, ganz, ganz ärmlichen Verhältnissen, war als Kind, als Kindermagd quasi weggegeben worden, hat selbst dann drei Kinder alleine großgezogen. Der Vater kommt eigentlich ein bisschen aus besseren Verhältnissen, ist aber ein undogmatischer Sozialist, der ja auch dann im Widerstand ist. Beide wissen da lange nicht voneinander. Die Mutter bezeichnet sich selber als milchsuppig, also jemand, der schnell überkocht, wenn es ungerecht wird. Und das sind, glaube ich, alles so Dinge, die sie als Kind schon geprägt hat. Sehr undogmatisch. Und erstaunlicherweise, als sie dann nach Rennes geht zum Studieren, sucht sie sehr gezielt eigentlich linke Widerstandsbewegungen und auch kommunistische Widerstandsbewegungen. jetzt, Christoph, du hattest ja gesagt, bei der Marschallin, die hatte so ein Hobby, Marx-Zitate zu zitieren. Also in dem ganzen Buch kommt nicht vor, dass die irgendwann mal Marx liest. Ja. Aber sie hat ein sehr klares Verständnis von Anspruch, dass die Menschen einfach auf gleich sind, dass es eine Gerechtigkeit in der Gesellschaft gibt. Und diese Foltergeschichte, die treibt sie auch sehr an. Also die Menschenrechtsfragen treiben sie, glaube ich, auch sehr an, später. Und was man auch sehr mitkriegt, es ist ein Reinwachsen in die konspirative Arbeit eigentlich. Mhm. Ne? Das fängt sehr klein an und geht so Schritt für Schritt weiter. Und es ist auch dann, also für die FLN arbeitet im Grunde das Gleiche. Ne? Sie ist erst so Kofferträgerin, transportiert so Revolutionssteuergelder in die Schweiz und solche Dinge. Und irgendwann entscheidet sie auch, dass ihr das nicht reicht. Also,
Hadi, bei die Anna Segers, erfährt man da irgendwas, was sie so antreibt und auch wie sie eigentlich dazu gekommen ist?
Darüber erfährt man kurz was, und zwar im Zusammenhang mit ihren Gedanken über diese Liste, die ich erwähnt hatte, wo sie auflistet, für was spricht jetzt, dass ich hier bleibe oder nach Dings gehe. Und interessanterweise, das fängt schon recht früh an, das mit dieser Liste in dem Roman, da sagt sie zu sich selbst, das Politische lasse ich jetzt mal außen vor. Kämpfen, politisch kämpfen kann ich überall auf der Welt. Das wird jetzt nicht in meine Positiv-Negativ-Liste aufgenommen. Am Ende des Romans, nachdem sie ganz viel darüber nachgedacht hat, wie das jetzt eben sein soll, sagt sie dann irgendwann, es ist ja Quatsch, das Politische rauszulassen, weil was mich überhaupt bestimmt hat, das sind die politische Arbeit. Und dann wird in ihren Gedanken sozusagen so eine klassische soziale Herkunft beschrieben. Die Mutter arm, sie wird mit den Kindern, also mit ihren Schwestern noch, ziehen sie halt arm durch die Gegend. Der Erste Weltkrieg zeigt ihr diese ganzen Schrecknisse praktisch von diesem Gesellschaftssystem. Dann wird Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Und dann heißt es dann, irgendwann ist sie dann Mitglied der Kommunistischen Partei. Also sozusagen wie von Kindheit an schon hineingeboren in diese politische Arbeit, in diese kommunistische Bewegung vor allen Dingen, die sie dann natürlich auch ziemlich stark mitprägt. Welche Rolle jetzt ihr Mann dabei spielt, wird jetzt da außen vor gelassen, weil er ist eigentlich dann schon in dieser kommunistischen Partei auch drin. Möglicherweise durch, dass sie sich kennenlernen, forciert das jetzt auch noch die Geschichte, dass sie in die KPD dann eintritt. Mhm. Aber das wird jetzt da so nicht genau ausgeführt.
Wir haben ja, wie übrigens immer im Lesekränzchen, bewusst Romane gewählt und keine jetzt Sachbücher oder Biografien. Und ich finde ja, dass diese drei Autorinnen und der Autor wirklich versucht haben, sich auf besondere Weise ihren Heldinnen anzunähern. Christoph, die Marschallin, wie hat dir das literarisch gefallen? Also wie schlängelt sich die Sora del Buono durch Fiktion und Realität ihrer Großmutter da?
Ja, Fiktion und Realität oder sogar auch Roman. Also in einer Rezension hatte ich gelesen, da hat der Rezensent gemeint, es hätte ein guter Roman werden können, wenn sie etwas tiefer gegangen wäre. Ich hatte diese Kapitel, die sie aneinanderreiht, als Episoden bezeichnet. Andere haben anekdotisch gesagt. Ich finde das aber trotzdem gelungen, wenn es darum geht, ein Porträt zu bauen, dem man folgen kann. Mehr wäre mein Anspruch gar nicht gewesen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es sind immer kurze Kapitel. Das kommt mir als Leser übrigens immer zugute, weil die kann ich vor dem Einschlafen lesen und habe sie dann durch.
Stimmt.
So was habe ich gerne. Und zum Beispiel gegen Ende, da geht es darum, ihr Lieblingssohn läuft mit seiner Freundin durch die Stadt und die beiden jungen Leute unterhalten sich darüber, was sie werden wollen. Das Mädchen möchte klassische Sprachen studieren aus Trotz, weil Mussolini den Frauen diese Fächer zu unterrichten verboten hatte, und sie möchte jetzt die Frauenlook erfüllen. Das ist nach dem Krieg 1948. Der Junge weiß es noch nicht so genau, er will Journalist werden. Und während sie sich darüber unterhalten, hört man die Mutter, also die Großmutter, im Hintergrund eine Kundgebung abhalten, wo aber nur Satzfetzen in dem Buch dann auftauchen. Also Antikommunismus ruft ihre Stimme, oder 2 Millionen, noch nicht am Ende,
Analphabetismus. Widerstandskämpfer werden diffamiert und heute wieder Faschisten in der Justiz. Also es sind nur Fetzen, es ist überhaupt kein... Aber man, Großgrundbesitzer, ruft sie noch. Und solche, also man kann sich anhand dieser Art, wie sie das beschreibt, kann man sich mehreres vorstellen. Also die agitierende Mutter, die unermüdlich ist auf diese Weise, auch wenn es nur eine Szene ist, und die Kinder oder die Familie, die einfach, also die Familie ist so, dass die Mutter so ist und färbt, also jeder hat damit zu tun. Das, ich finde es ein gelungenes Porträt.
Ich finde, das hört sich auch schon recht kunstvoll an, da mit diesen Wortfetzen dazwischen. Und trotzdem, ich meine schon jetzt, die ganze Rede zu kennen, die sie da gehalten hat.
Genau, ja, so ging es mir auch.
Isa bei Annette, das, Annette ist ja der Romanname, ne, von der Ann, der wirklichen Ann. Ja. Die hat ja wirklich was ganz Neues gewagt mit diesem Epos, mit diesem Vers-Ding. Kannst du das mal noch ein bisschen genauer beschreiben, wie wir uns diese literarische Form vorstellen können?
Ja, also man sieht schon, wenn man das Buch aufschlägt, dass es eben in Verszeilen geschrieben ist, wobei man sich da jetzt nicht vorstellen muss, dass das sich irgendwie reimt oder sowas. Auch die Sätze gehen eigentlich rüber in die nächste Zeile. Ihr habt es ja vorhin gemerkt, wahrscheinlich beim Lesen, es liest sich dann trotzdem wie Prosa. Aber es ist eben mit diesen Brüchen gesetzt quasi in Zeilen. Und ja, ein Epos, ich weiß nicht, der Klassiker ist, glaube ich, die Odyssee, ist ja einfach eine Heldengeschichte in Reimen, in Versen. Und die Anne Weber ist auch Literaturwissenschaftlerin und ich habe auch gelesen, dass sie auch in anderen Werken mit literarischen Formen spielt.
Aber gereimt hat sie ja nicht.
Ne? Nee, es ist nicht gereimt. Nee, ist gar nicht gereimt. Und ja, das ist, also was ich so kunstvoll dran finde, ist auch, dass sie so Sprünge macht in den Zeiten, dass sie so kleine Bemerkungen einpflicht, dass sie kurze Zitate aus den Interviews mit der wahren Anne reinpflicht, mal kurz in so einem Halbsatz, dass sie mal so sagt, pardon, jetzt habe ich hier eine kurze Anmerkung. Also sehr, sehr sprunghaft und trotzdem liest sich's unglaublich flüssig und macht Freude, das zu lesen. Ja, das finde ich einfach total toll. Und was ich ja in der Rezension schon gesagt habe, die Autorin ist präsent, aber nicht im Sinn von, dass sie Dinge wertet, sondern eher, dass sie Bezüge herstellt, auch mal zu Flucht und Grenzen heute und wirklich so ganz beiläufig, aber stimmig. Und auch zum Beispiel in diesen Fragen Gewalt in der politischen Auseinandersetzung, dann Zitate bringt von Rousseau, von Franz Fanon, von Camus, von ich weiß nicht wem, die dann einfach mal kurz eingeflochten sind und aber da einfach auch, ja, es wirkt alles so gar nicht aufgepfropft oder gezwungen, sondern kommt sehr selbstverständlich daher und ist aber wahnsinnig bereichernd eigentlich, ne? Und sie stellt dann die Dinge eher so nebeneinander, als dass sie jetzt, ja, so klar Position bezieht und trotzdem schafft sie es, eine große Wertschätzung gegenüber der Heldin sozusagen rüberzubringen.
Es ist schon eine Art Hommage.
Ja, es ist eine Hommage, aber keine Verherrlichung. Ja. Ne? Also das finde ich ganz schön.
Die Form des Satzes in dem Buch, also die ja auf diesen Epos-Charakter wie Odyssee, die sind so alle gedruckt. Welchen Eindruck hast du da? Ist es eigentlich sozusagen jetzt spielerisch? Macht es irgendeinen Sinn? Weil vom Lesen her hast du gesagt, hat das jetzt eigentlich überhaupt mich nicht gestört oder ich war flüssig zu lesen. Aber warum macht man dann diese, vom Bild her, diese andere Form des Drucks? Macht das einen Sinn? Also weil es sich eben nicht reimt, so ein Epos von der Homer reimt sich ja.
Es ist trotzdem irgendwie anders, aber ich kann es nicht richtig sagen. Weil sie auch immer wieder diese Gedankensprünge drin hat. Ich glaube, das macht es fast eher zu was literarisch anderem, als dass da jetzt diese Zeilenumbrüche sind, mhm. sondern dass sie viel einflicht in so kleinen Sätzen, in so kleinen Halbsätzen, Einschüben. Und da habe ich den Eindruck, dafür ist diese Form aber auch geeignet. Ja, also.
Wie ist es denn bei dem Robert Cowan?
Da würde ich jetzt eher sagen, von der literarischen Form her, eigentlich traditionell wird eine Erzählung erzählt. Es ist nichts Besonderes von der Form her. Was vielleicht interessant, literarisch interessant ist, es ist im Grunde alles so ein innerer Monolog oder sogar auch innere Dialoge. Sie spricht dann halt mit den verschiedenen Leuten, die da drin vorkommen, aber im Grunde läuft alles über den Kopf der Anna Segers. Sie erzählt für sich oder halt, es kommen zwar Einwürfe von Amado oder von der Frau und so, aber das wird dann praktisch wie so eingeblendet in ihren Kopf und dann reagiert sie darauf. Also dieses Element, das ist sozusagen durchgehenden inneren Denkens der Anna Segers. Es ist vielleicht eine bestimmte Form, die sich heraushebt von verschiedenen Arten und Weisen, wie man jetzt Bücher oder Erzählungen, eher so eine Erzählung schreibt. Und dann natürlich diese Verbindung. Also das wird ja deswegen auch interessant. Klar, der kann jetzt was erfinden, der sich dieses Bild und erfindet jetzt, was die da alles denken könnte. Das macht er aber nicht, sondern er liest oder er kennt sich gut aus in den Werken von der Anna Segers und baut jetzt diese Geschichten, die sie auch erzählt in den Werken, in sein eigenes Buch ein. Also gerade den Roman, der hier erwähnt wird, den sie schreiben will, dann schreibt auf der Fahrt, also der heißt auch Die Überfahrt, da kommen Szenen drin, die werden sozusagen fast eins zu eins übernommen, allerdings in einer anderen Personenform. In der Überfahrt ist es jemand anderes, der so eine Reise in Brasilien macht. In dem Buch ist es die Anna Segers, die diese Reise macht, die auch da war. Also die wirkliche Anna Segers war in Brasilien in so einem bestimmten Landstrich, über den er berichtet wird. Also insofern ist das auch eine interessante literarische Form vielleicht.
Ja, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich glaube, eine wichtige Frage müssen wir doch noch stellen, und zwar ist aber auch schon in euren Besprechungen angeklungen, auch im Gespräch hier und da. Es war ja im 20. Jahrhundert auch nicht ganz einfach, so einfach durchweg Kommunistin zu sein, ohne sich mit Stalinismus und dem real existierenden Sozialismus auseinanderzusetzen. Könnt ihr vielleicht noch mal relativ kurz sagen, welche Rolle das in euren Büchern spielt? Christoph, du hast ja, glaube ich, schon gesagt, was, ist sie rausgeworfen worden oder ist sie rausgegangen aus der Kapelle?
Nein, nein, sie sind, also beide, also sie und ihr Mann sind rausgeworfen worden in Italien aus der KP. Und sie hat das auch Zeit ihres Lebens als Verrat und Verachtung, also sie war geladen, wenn sie darauf zu sprechen kam, und der Grund war Tito. Tito und Stalin, das kam zum Bruch 1948. Stalin hat mit Tito gebrochen, die jugoslawische KP ist aus der Komintern geflogen und damit beginnt dieser jugoslawische Sonderweg, der, das ist jetzt ganz persönliche Sicht, heute fast vergessen ist, also wer weiß das noch, dass das, aber ich halte das auch für nachvollziehbar, für andere einen wichtigen Stellenwert hatten in dieser Zeit, an 50er Jahre, also dass es eine Entscheidung gab, man konnte gegen Stalin sein und ein anderes Modell favorisieren und hat entsprechend gelebt, aber auch entsprechend die Folgen zu tragen gehabt, also wenn man in Italien dafür aus der Partei fliegt. Ja. Das wird hier in dem Buch wieder zum Leben erweckt, aber das Aber, was mir so auf der Zunge liegt, ist, mehr erfährt man auch nicht. Also ich müsste jetzt nochmal mich dran setzen und recherchieren, um über Tito und den Sonderweg und worin er bestanden hat und inwieweit er sich von stalinistisch geführten Ländern real unterschieden hat, weiß ich jetzt auf die Schnelle, also durch dieses Buch nichts. Andererseits weiß ich noch aus meiner eigenen Biografie, dass ich das auch als ein positiveres Modell zumindest empfunden hatte, wodurch dann auch die anschließende Katastrophe mit dem jugoslawischen Bürgerkrieg umso schlimmer empfunden wurde, das weiß ich auch.
Isa, in aller Kürze bei Anne Weber.
Ja, ich lasse jetzt mal die Resistance-Zeit weg, weil da kommt ja immer auch diese Regeln mit der Konspirativität und so mit rein. In der Nachkriegszeit ist es so, dass die Kommunistische Partei sich rechtlich wenig um die Algerien-Auseinandersetzungen schert. Das ist die eine Geschichte. Sie versucht es dort immer wieder einzubringen, kriegt Abmahnungen und so weiter. Im Endeffekt, sie reist auch viel nach Prag, nach Moskau, mehrere Monate und so weiter, steht dann da. Sie soll auch eingelullt werden. Sie erweist sich als einlullungsresistent. Im Endeffekt geht sie, glaube ich, 56 raus aus der Partei, zusammen mit ihrem Mann, bewegt sich dann in Dissidentenkreisen, wo sie durchaus die kommunistische Überzeugung weiter leben miteinander oder diskutieren. Aber sie ist raus aus der Partei.
Mhm. Also bei der Anna Segers, ich hatte es ja zitiert, also sie will für die Partei arbeiten, schreibt sie. Sie ist da nie in Kritik, weiß aber über die Schrecken der stalinistischen Verfolgungen, sagt ja selbst, ich habe es zitiert, bin ich feige, wahrscheinlich, aber manchmal auch mutig. Also es ist ein Verhältnis, aus dem sie nicht rauskommt, so wird es dargestellt. Also diese verschiedenen stalinistischen Verfolgungen werden erwähnt. Was mir allerdings aufgefallen ist, was viel wichtiger wäre in Bezug auf die Anna Segers eingehend, war die Auseinandersetzung um, also diese Verhaftung von Walter Janka. Hm. 56, also es spielt ja Anfang der 60er Jahre, das ist ja unmittelbar davor passiert. Den kennt sie sehr gut, das war so ein Spanienkämpfer in den 50er Jahren, der Leiter des Aufbauverlages. In den 40er Jahren im Exil war der Leiter des Verlages Libro Libre, wo ihr Buch Das siebte Kreuz rausgekommen ist. Der wird verhaftet aus...
Das heißt, da war sie sehr nahe dran
eigentlich. Sehr nahe dran, ja. Sehr nahe dran. Und sie hat kein Wort gesagt, kein einziges Wort. Alle diese linken Schriftsteller und Schriftstellerinnen mussten zu den Prozesseröffnungen von dem Walter Janka auftauchen. Alle berühmten Leute saßen da und niemand hat irgendwas gesagt. Und die Geschichte, die ich jetzt nicht leider nicht erzählen kann, ist noch viel komplizierter und schwieriger, die da als Vorgeschichte noch liegt, wo sie auch drin verwickelt ist. Mhm. Also das ist schon eine ziemlich dramatische Geschichte gewesen, aber sie ist eine, die eigentlich gefangen ist in dieser Parteistruktur, kann man fast sagen. Sie will sie, sie braucht sie, auch wenn sie immer wieder von dem Werk, im eigenen Werk spricht, aber es ist ihr schon wichtig gewesen. Mhm. So beschreibt er das hier. Mhm.
Habe ich noch einen Momentl?
Nein, tut mir echt leid. Also ja. Ich würde euch jetzt ganz, ganz gern zu dieser Frage echt auch noch weiter zuhören. Aber ich fürchte, das war's schon wieder heute mit unserer Sendung. Vielleicht könnt ihr noch mal eure drei Bücher bitte nennen.
Also ich hatte dabei Die Marschallin von Zora del Buono. Das ist 2020 erstmalig erschienen bei CH Beck und mittlerweile als Taschenbuch seit diesem Jahr bei Diogenes zum Preis von 13 Euro.
Ich habe vorgestellt Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber, auch 2020 beim Verlag Mattes und Seitz Berlin entschieden und seit 2022 als Taschenbuch erhältlich, 207 Seiten. Das Taschenbuch kostet 12 Euro.
Und ich habe von Robert Cohn Anna Segers im Garten von Jorge Amado vorgestellt. Das ist 2021 bei Faber und Faber erschienen. Hat, ich weiß nicht, 100 Dings vom Seiten. 100, 103 Seiten. Und kostet nach dem Klappentext 20 Euro.
Und damit verabschieden wir uns. Hinweisen möchte ich noch auf die andere Literatursendung bei Radio Dreigland, Lit My Fire. Deren nächste Ausgabe ist am Mittwoch, 28. September um 20 Uhr. Und das nächste lesewütige Kaffeekränzchen hört ihr bei Radio Dreigland am Donnerstag, 13. Oktober um 16 Uhr mit postmigrantischer Literatur. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir noch ein paar Töne des Einheitsfrontliedes in der Fassung von Peter Brötzmann und dem Trio Infernale von 1973 hören können. Wenn nicht, dann schaut es euch bitte auf YouTube an. Es ist unbedingt hörend und sehenswert. Und ich sage Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.